Ja, wir freuen uns auf die erste Folie. Und da fragen wir uns natürlich, was hat das mit unserem Thema zu tun, dass Gott uns sieht? Mal ganz bescheiden gefragt, wer kennt dieses Symbol noch? Ja, und zwar ist das Werbung für die DEA-Tankstelle. DEA war die Deutsche Erdöl-Aktiengesellschaft, ist 2003, 2004 von Shell übernommen worden. Also gehört jetzt zu Shell, jetzt ist nicht mehr dieses Symbol da, sondern eine Muschel. Das ist jetzt Geschmackssache, was schöner ist. Aber was hat das mit unserem Gottesdienst zu tun, mit unserem Thema? DEA, Deutsche Erdöl-Aktiengesellschaft, kann man auch übersetzen. Das ist nämlich ein lateinisches Wort, Dea. Vielleicht kennt ihr Deus, der Gott, oder Gott, Dea, die Göttin. Und dieses Symbol ist nämlich ein abgewandeltes Symbol von dem sehenden Auge Gottes. Da hat irgendein Werbefuzzi mal eine Idee gehabt, hat gesagt, ich mache aus der Aktiengesellschaft die Göttin, die Dea. Und dann strahlte einmal über 1000 Tankstellen in Deutschland dieses Bild entgegen. Ich habe den nie getankt, weil für mich war das eine unmögliche Vorstellung. Ein weiblicher Gott, da kann man jetzt drüber denken, wie man will. Damals habe ich noch nie getankt, mochte ich nicht. Und dann habe ich festgestellt, als ich die Jahreslosung gehört habe, die Jahreslosung 23, fiel mir sofort das Symbol ein, witzig. Und dann fiel mir ein, dass es dieses Symbol ganz oft auf der Welt gibt, das sehende Auge Gottes, in Kirchen, aber auch im profanen Bereich, im weltlichen Bereich. Und ich habe euch ein paar Wappen mitgebracht, Städtewappen, die wir uns mal eben angucken, nur damit ihr mal seht, dass das stimmt. Da seht ihr oben links wieder dieses sehende Auge Gottes, umgeben von einem Dreieck. Und dieses Dreieck steht immer für die Trinität. Und dieser Strahlenkranz für die Heiligkeit und das Auge dafür, dass Gott sieht. Und das ist, wer das interessiert, das ist eine Stadt in Ungarn, Nagy Tevel heißt sie, und Lützelsdorf in Österreich. Die nächsten beiden, links ist Listring näher Hildesheim, was das jetzt mit der Schlange soll, weiß ich auch nicht. Sehr schön ist rechts Plunge in Litauen, da schaut Gott auf die Ernte herab, auf Gaben und erfüllt einen, finde ich, mit Dankbarkeit. Gott, da kommen wir auch noch zu, sorgt ja auch dafür, dass nicht aufhört, kennt ihr, Sommer, Winter, Saat und Ernte, Kälte und Wärme. Dann gibt's noch Bad Krozing im Schwabenland, links. Da schaut Gott auf die Erde, denke ich mal. Rechts ist in Sachsen Auerbach, da haben sie einen Auerhahn drunter. Die Symbolik verstehe ich jetzt nicht so ganz. Das Dienstsiegel der Vereinigten Staaten, der Domhof zu Aachen. Auch da sieht man sehr schön diesen goldenen Strahlenkranz mit dem sehenden Gottesauge in der Mitte. Ich glaube, jetzt kommt noch was aus den USA. Das Dienstsiegel der USA, auch da über den einzelnen Staaten, dieses Auge wieder, das auf die USA herabschaut, e pluribus unum, das heißt aus allem, aus vielen eines, also aus den ganzen Staaten der USA entsteht dieser Staatenbund oder Bundesstaat. Und zu guter Letzt noch der Greenback, die 1-Dollar-Note, da kann man das auch sehen, die ja millionenfach gedruckt worden ist. Wenn ihr guckt, links ist eine Pyramide und da drüber ist so ein kleines Dreieck, ist jetzt von der Auflösung ein bisschen blöd. Und da drin ist wieder das Auge Gottes. Also jeder US-Amerikaner hat in seinem Leben bestimmt schon tausende von Malen das Auge Gottes in der Hand gehabt, wenn er irgendwas bezahlt hat irgendwo. Also diese Jahreslosung, dass Gott was sieht, ist weiter verbreitet, als man vielleicht denkt auf dieser Erde. Jetzt fragt man sich natürlich, wo kommt das her? Wir werden erinnert an eine Zeit, in der Gott, denke ich mal, sagen zu können, viel gegenwärtiger war als heute. Da war das noch selbstverständlich, dass man solche Symbolik verwendet. Und ich habe mich da mal auf den Weg gemacht und gedacht, wo kommt das eigentlich her? Wie kommen wir eigentlich auf die Idee, dass Gott das alles sieht? Das kommt ja nicht nur von der einen Geschichte von Hagar, die gesagt hat, du bist der Gott, der mich sieht, sondern das steht ja sicherlich auch noch an anderen Stellen in der Bibel. Und ich habe dann drei Bibelstellen rausgepickt, sozusagen, die das sehr deutlich machen. Und zwar zuerst Hiob 28, Vers 24. Hiob 28, 24, denn nur er, Gott, blickt zu den Enden der Erde, unter dem ganzen Himmel schaut er aus, um dem Wind ein Gewicht zu bestimmen, und das Wasser begrenzt er mit einem Maß. Nächster Vers, Sprüche 15,3. Jahwes Augen sind überall und wachen über Böse und Gute. Und interessant fand ich auch 2. Chroniker 16,9. Denn Jahwe hat die ganze Erde im Blick, damit er denen beistehen kann, die ihn uneingeschränkt vertrauen. Schauen wir uns die Verse etwas genauer an. Beim ersten Vers, denn nur er blickt auf die Erde, finde ich das Wort nur sehr wichtig. Denn es ist ein Alleinstellungsmerkmal Gottes. Nur Gott hat gleichzeitig die ganze Erde im Blick. Weder Engel noch Dämonen noch der Teufel können das. Da will ich jetzt aber nicht drauf eingehen. Das kann nur Gott gleichzeitig alles im Blick haben. Und dieses Auge Gottes wacht über die ganze Erde gleichzeitig. Er kümmert sich, das kann man sehen, wenn wir lesen, um Wind, das Gewicht zu bestimmen, das Wasser zu begrenzen. Er kümmert sich um die Großwetterlage. Also Gott ist das Wetter nicht egal. Besonders Landwirte wichtig. Sie können zu Gott beten, damit er was mit dem Wetter macht. Also Gott kümmert sich um Regen, Gott kümmert sich um Wind, Gott kümmert sich um die Großwetterlage. Das klingt vielleicht verwunderlich, aber warum sollte der Schöpfer, der alles irgendwann mal ins Leben gerufen hat, nicht auch sich um die Erhaltung der Erde, des Universums kümmern? Das wird verstärkt in der Bibel an verschiedenen Stellen. Psalm 135,7 steht, Gott führt Wolken herauf vom Ende der Erde, mit dem Regen schickt er den Blitz und gibt den Wind aus seinen Kammern frei. Und auch Hiob, der schon lange vorher lebte, bevor die Psalmen geschrieben wurden, hat gesagt, unter dem ganzen Himmel lässt er es los, sein Blitz fährt zum Ende der Welt und seine Hände beherrschen den Blitz, er befiehlt ihm, wen er treffen soll. Also jeder, der Angst vor Gewitter hat, denkt dran, Gott entscheidet, wen der Blitz trifft, steht bei Hiob. Hiob entscheidet, wen der Blitz treffen soll. Entschuldigung, Gott entscheidet, wen der Blitz treffen soll, Hiob nicht. Entscheidet, wen der Blitz treffen soll, also bei Angst vor Gewitter beten und sagen, lieber Gott, bitte lass ihn mich nicht treffen. Der zweite Vers, wo Gott über die ganze Erde schaut, steht in Sprüche 15,3. Jahwes Augen sind überall und wachen über Böse und Gute. Die Größe Gottes ist für uns einfach unbegreiflich. Da ist unser Verstand begrenzt. Das müssen wir irgendwo akzeptieren. Es gibt immer wieder Versuche, Gottes Handeln zu erklären oder Gottes Nichthandeln. Dann kommt diese Frage, warum lässt Gott das zu? Warum greift Gott nicht ein? Oder so ähnlich habt ihr sicherlich alle schon gehört von Leuten, die nicht so richtig an Gott glauben können oder wollen. Und dann wird Gott ein großer Vorwurf gemacht. Und da gibt's so Erklärungsversuche, die klingen alle recht fromm und schön. Ja, aber die Menschen wollen ja auch nichts von Gott wissen und deswegen greift Gott nicht ein. Das ist mir einfach zu einfach. Damit kann man diese Frage nicht erklären. Wenn man darüber liegt, wie viele kleine unschuldige Kinder auf der Welt hungern müssen, wie viele Kinder verhungern, wie viele unschuldige Kinder, die man für noch nichts verantwortlich machen kann, leiden müssen unter allen möglichen Dingen, da kann man so eine Frage nicht beantworten, indem man sagt, ja, die Menschen sind alle so böse, die wollen ja nichts von Gott wissen und deswegen passiert überall solche schrecklichen Unglücke. Wir kommen da an einen Punkt, da haben wir keine Antwort drauf. Da haben wir keine Antwort drauf. Das Böse in der Welt, was uns überall entgegentritt, auch gerade jetzt wieder in den ganzen Kriegen, die auf der Erde sind, das Böse in der Welt liegt natürlich daran, dass der Satan, der Teufel, eine gewisse Macht hat. Deswegen heißt er auch der Fürst der Welt oder der Beherrscher der Finsternis, eine gewisse Macht hat. Gott hat dem Teufel für einen bestimmten Zeitraum einen Spielraum gegeben, in dem er agieren kann. Und das ist keine Antwort auf die Frage, warum lässt Gott das zu, weil ich die Frage blöd finde, sondern das ist eine Antwort, eine Teilantwort darauf, warum sieht es auf dieser Erde so aus. Und wir sind in der Reihe, Gott sieht. Ja, Gott sieht das. Aber Gott sieht das und er leidet darunter. Aber aus irgendeinem Grund, den wir nicht wissen, hat der Teufel diese Möglichkeiten, auf der Erde so viel Unheil anzurichten. Das müssen wir stehen lassen. Da müssen wir nicht versuchen, eine Antwort darauf zu finden. Es ist einfach so. Es ist traurig, es ist schrecklich, es ist so. Da haben wir keine Antwort dran. Der Teufel wird in der Bibel mehrfach als Beherrscher dieser Welt bezeichnet. Und da war der dritte Vers, Jahwes Auge sind überall und wachen über Böse und Gute. Und das finde ich auch sehr schön. Gott achtet auf böse und auf gute Menschen. Er kümmert sich nicht nur um die, die an Jesus glauben. Gott interessiert sich für jeden Menschen. Gott interessiert sich für alle Menschen. Und jetzt kommt der dritte Vers. Denn Jahwe hat die ganze Erde im Blick, damit er denen beistehen kann, die ihm uneingeschränkt vertrauen. Das ist on top. Das ist on top. Gott kümmert sich besonders um die, die an ihn glauben, die ihm uneingeschränkt vertrauen. Das ist die dritte Komponente. Und das ist für mich ein persönlicher Trost. Gott sieht in jeden Winkel der Erde. Gott guckt in jedes Gebäude. Gott guckt in jeden Bunker. Und wenn die Mauern noch so dick sind. Warum? Damit er, haben wir gelesen, denen beistehen kann, die sich auf ihn verlassen. Ich traue Gott alles zu. Ich traue Gott alles zu. Ob er meine Probleme so löst, wie ich mir das vorstelle, das ist ein ganz anderes Thema. Ich weiß aber, dass Gott das kann. Aber manchmal hat er eine andere Idee als ich. Und das muss ich dann akzeptieren, auch wenn es manchmal schwierig ist. Aber ich finde das sehr ermutigend, dass wir mit diesem Gott in Verbindung stehen, dass wir zu dem beten können, dass wir mit dem reden können, dass die Kommunikation von Gottes Seite nie abgeschnitten wird, höchstens mal von uns. Und jetzt verlassen wir das Alte Testament und beamen uns sozusagen in das Neue Testament, in die Zeit, wo Jesus auf der Erde gelebt hat. Da begegnen wir Jesus Christus, das war ein einzigartiger Mensch. Aber er war eben nicht nur ein frommer Mann, nicht nur ein Religionsgründer, ein guter Mensch, sondern er war gleichzeitig Gott. Jesus Christus, auch in der Zeit, als er auf der Erde gelebt hat, war gleichzeitig Gott. Obwohl er menschlichen Beschränkungen unterworfen war, wie Hunger, Müdigkeit, Durst und so weiter, hat er nie aufgehört, Gott zu sein. Auch in den paar 30 Jahren, die er hier auf der Erde gelebt hat. Und weil dieser Jesus Christus Gott war und Gott ist, können wir natürlich das sehende Auge Gottes, das Sehen Gottes, auch in Jesus sehen. Das Wort oder der Name Jesus kommt allein in den Evangelien ein paar hundert Mal vor, ich glaube 300, 400, 500 Mal. Und an 30, 35 Stellen steht explizit, als Jesus sah, als Jesus sah, als Jesus sah. Jesus kümmerte sich. Wenn er Elend sah, dann hat er sich gekümmert. Wenn er Hunger sah, hat er für Essen gesorgt. Wenn er Trauer sah, hat er die Leute getröstet. Und es gibt eine ganz nette Geschichte, die mir einfiel, die möchte ich euch vorlesen, wo Jesus auch was gesehen hat. Und zwar steht die in Johannes 1, Vers 35. Am nächsten Tag war Johannes mit zwei von seinen Jüngern, also Johannes seinen Jüngern, wieder dort. Als er Jesus vorbeigehen sah, sagte er, seht das Opferlamm Gottes. Die zwei Jünger von Johannes hörten das und gingen Jesus nach. Jesus drehte sich um und sah, dass sie ihm folgten. Da fragte er, was sucht ihr, Rabbi oder Lehrer? Wo wohnst du? Entgegnen sie. Rabbi heißt übrigens Lehrer. So. Kommt mit, erwiderte er, dann werdet ihr es sehen. So kamen sie mit. Es war am späten Nachmittag. Sie sahen, wo er sich aufhielt und blieben den Tag über bei ihm. Einer von den beiden, die Jesus gefolgt waren, weil sie das Zeugnis von Johannes gehört hatten, war Andreas, der Bruder von Simon Petrus. Der fand gleich darauf seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Messias ist das hebräische Wort für Christus. Dann brachte er ihn zu Jesus. Jesus sah ihn an und sagte, du bist Simon, der Johannessohn. Man wird dich einmal Kephas nennen, Felsenstein. Als Jesus am nächsten Tag in Galiläa aufbrechen wollte, traf er Philippus und sagte zu ihm, komm, folge mir. Philippus stammte wie Andreas und Petrus aus der Stadt Bethsaida. Danach traf Philippus Nathanael und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, von dem Mose im Gesetz schreibt und den auch die Propheten angekündigt haben. Es ist Jesus aus Nazareth, ein Sohn von Josef. Nazareth, kann von da was Gutes kommen, fragte Nathanael. Philippus erwiderte nur, komm und sieh selbst. Als Jesus Nathanael kommen sah, sagte er, das ist ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Woher kennst du mich? Fragte Nathanael. Jesus antwortete, ich sah dich, als du noch unter dem Feigenbaum warst, bevor Philippus dich rief. Da erklärte Nathanael: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels. Jesus erwiderte: Das glaubst du, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Du wirst viel größere Dinge sehen. In der Geschichte kommt, glaube ich, fünfmal vor, dass Jesus was sah. Aber der Schlüsselvers, auf den es ankommt, ist der Vers 48. Woher kennst du mich? Fragte Nathanael. Und er sagt: Jesus, ich sah dich noch, als du unter dem Feigenbaum warst, bevor Philippus dich rief. Ich sah dich. Ein Gott, der mich sieht. Jesus war dabei, seine Nachfolger zu rekrutieren. Er hatte schon drei zusammen, Andreas, Simon Petrus und Philippus. Und Philippus, der hat sich scheinbar nochmal von der Truppe entfernt und hat dann diesen Nathanael getroffen. Und hat gesagt, ja, Nathanael, das steht so ganz lapidar in der Bibel. Wir haben den gefunden, von dem in den Schriften steht. Das war natürlich das Weltereignis überhaupt. Und das war auch nicht ganz ungefährlich, sowas zu behaupten. Denn es waren vorher schon viele aufgetreten, die sagten, ich bin der Christus und ich will die Welt retten. Und also die waren sich schon sehr sicher. Das war also ein Wahnsinnsereignis. Und Nathanael hört das und das Erste sagt, sagt oh Nazareth, was soll da schon Gutes herkommen? Das war ein Kaff von 150 Einwohnern, also gar nichts. Das war noch nicht mal ein Dorf, das war eine Ansammlung von ein paar Hüttenhäusern oder so. Sagt, was kann aus Nazareth schon, was kann da schon Gutes herkommen? Vielleicht kannte er auch die Schriften und wusste, dass eigentlich der Retter aus Bethlehem kommen sollte. Das war nämlich im Alten Testament schon aufgezeichnet. Und aus irgendeinem Grunde war Philippus aber in der Lage, ihn zu überreden, doch mitzukommen. Und Nathanael geht damit hin. Und als Jesus ihn sah, sagt er, das ist ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Woher kennst du mich? Jesus sagt, ich sah dich, als du unter dem Feigenbaum warst. Das war natürlich was. Nathanael hatte irgendwo weiter weg unter einem Feigenbaum gesessen, gestanden, gelegen, steht da nicht. Also er war unter dem Feigenbaum. Da, wo Jesus ihn normalerweise, also menschlich, als Mensch nicht sehen konnte, weil es eben weiter weg oder um die Ecke war. Aber Jesus konnte ihm auf den Kopf zusagen, wer er ist, wie er ist und wo er gewesen ist. Und das hat ihn beeindruckt. Das hat ihn beeindruckt. Und jetzt spricht Jesus auch gleich ein Urteil über ihn aus. Er wusste nicht nur, wie er heißt, er sagt auch, wer er war, ein Israelit, ohne Trug, ohne Falschheit. Was mir daran so wichtig ist, ist, dass Jesus das Innere, altmodisch sagt man ja auch das Herz, also das Innere, die Gedankenwelt von Nathanael kannte. Er wusste, wie Nathanael tickte. Ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit oder ohne Trug. Sowas steht auch schon im Alten Testament. Psalm 139,2 steht über Gott, ob ich sitze oder stehe, du weißt es. Du kennst meine Gedanken von fern. Du kennst Gott, meine Gedanken von fern. Du kennst meine Gedanken von fern. Und dieses Phänomen, dass Gott in mein Herz reingucken kann, in dein Herz reingucken kann, in unsere Herzen reingucken kann, ist von ungeheurer Tragweite. Von ungeheurer Tragweite. Zu Nathanael sagt er, ein Israelit ohne Trug und ohne Falschheit. Ein ehrlicher Mann. Das klingt ja fast so, als wenn er nie gesündigt hatte. Das klingt ja fast, als wenn er ohne Sünde war. Das kann aber wieder nicht, weil woanders an mehreren Stellen in der Bibel steht, dass es sowas nicht gibt. Kein Mensch ist ganz ohne Sünde. Jesus sah in sein Herz. Das wollen wir uns genauer angucken. Matthäus 15,19 sagt, denn aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen alle Arten von Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, falsche Aussagen, Verleumdung. Soll ich das nochmal vorlesen? Aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken und mit ihnen alle Art von Mord, Ehebruch, sexuelle Unmoral, Diebstahl, falschen Aussagen, Verleumdung. Wichtig ist, das steht nicht aus dem Herzen der ungläubigen Menschen oder aus dem Herzen der Menschen, die noch nicht an Jesus glauben. Das steht aus dem Herzen der Menschen. Aller Menschen, auch aus deinem Herzen, aus meinem Herzen, aus unser aller Herzen, das trifft für alle zu. Dass keiner meint, weil er an Jesus glaubt, trifft das nicht auf ihn zu. Aus unseren Herzen kommen diese Dinge. Und es ist durchaus nicht so, dass das schlagartig aufhört, wenn ein Mensch sich zu Jesus bekehrt, sein Leben Jesus übergibt oder wie immer man es nennen mag. Das hört nicht schlagartig auf. Das gilt weiter. Wir haben in unserem Leben so viel Schlechtes erlebt und gedacht. Und alles das hat sich irgendwo in unserem Gehirn abgespeichert. Und irgendwann, ob wir es wollen oder nicht, kommt das plötzlich um die Ecke. Da kommt irgendein böser Gedanke hoch. Dazu kommt noch, dass das Böse sowieso in uns drinsteckt. Das ist aber ein anderes Thema. Aber allein das, was in unserem Gehirn abgespeichert ist, was wir in unserem langen Leben falsch gemacht haben, Böses erlebt haben, Böses gedacht haben, Böses gemacht haben oder auch von anderen Leuten miterlebt haben, steckt irgendwo im Unterbewusstsein zumindest und kommt ganz plötzlich irgendwann um die Ecke. Böse Gedanken. Und da fragt man sich, wie kann das denn angehen? Ich will doch Jesus lieben, Jesus dienen. Ich will doch Gott dienen. Wie kann das angehen, dass plötzlich dieser oder jener Gedanke wieder um die Ecke kommt? Nimmt das denn kein Ende? Gott sieht diese Gedanken. Hebräer 4,12 steht, das Wort Gottes richtet und beurteilt die geheimen Wünsche und Gedanken unseres Herzens. Entscheidend sind nicht die Gedanken. Entscheidend ist, wie wir damit umgehen. Ich möchte das mal vergleichen. Ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das Tourette-Syndrom. 0,5-1% der Menschheit, also weltweit, leiden unter dem Tourette-Syndrom. Ich kann nicht glauben, dass es so viel sind, aber das habe ich nun mal nachgelesen. Ist auch egal. Es geht um das Syndrom, nicht um die Menge der Menschen. Das Tourette-Syndrom ist eine Kombination von zwei Ticks. Ticks kennt ihr alle, irgendwas, was man nicht gerne machen will und trotzdem macht. Das Tourette-Syndrom ist eine Kombination aus zwei Ticks. Das eine sind unwillkürliche Bewegungen, irgendwie sowas oder so. Und das ist kombiniert mit dem zwanghaften Aussprechen von bösen Schimpfwörtern. Eine ganz ernste Sache, ich habe selbst einen Verwandten, weiter weg, aber der sowas hat. Das zeigt zum Beispiel sich so, wenn einer, der ein Tourette hat, im Restaurant sitzt und bestellt sich ein Bier, dann kommt die Kellnerin, ein Tablett, und will ihm das Bier hinstellen, dann haut er ihr aus Versehen das Bier aus der Hand. Der will das nicht, er macht das. Es ist eine unwillkürliche Bewegung. Und er sagt so, Entschuldigung, du Alte. Und dann irgendein ganz böses Wort, aber richtig böse Wörter kommen daraus. Das ist ein Tourette-Syndrom. Das heißt, ich vergleiche das so ein bisschen mit der Sünde in uns. Diese Menschen können nichts dafür, dass sie unwillkürliche Bewegungen machen, das ist ja noch nicht so schlimm, aber auch, dass sie unwillkürlich Menschen beschimpfen mit schlimmsten, unanständigen Schimpfwörtern. Das heißt, man kann sie auch nicht verantwortlich machen dafür. Das kommt, so wie die bösen Gedanken, plötzlich um die Ecke. Plötzlich. Merkt euch mal, Tourette-Syndrom, wenn ihr mal wieder einen bösen Gedanken habt. Entscheidend ist, wie wir damit umgehen. Sie kommen, aber wir erkennen, dass diese Gedanken falsch sind, die bösen Gedanken. Und dann liegt es an uns, sie nicht zu Ende zu denken, sie nicht weiterzudenken, sondern die Gedanken verurteilen. Dass man zu Gott sagt, tut mir echt leid, ich konnte da nichts für, aber ich tut mir leid, dass ich wieder so einen schlimmen Gedanken hatte, so einen Hassgedanken oder irgendwas Unmoralisches. Ich möchte das auch nicht, aber es kommt wieder um die Ecke. Aber ich bereue das und ich denke das auch nicht weiter. Und dann, jetzt geht es wieder um Sehen, dann sieht Gott in dein Herz, genau wie Jesus Nathanael sah und weiß, was in dir vorgeht. Und dann sagt Gott, ja, ich kenne dein Problem, ich verstehe das. Aber gut, dass du damit umgehst, dass du das selbst verurteilst, dass du sagst, nee, ich will das nicht denken, ich halte es für falsch. Und dann bist du sozusagen rehabilitiert und Gott nimmt die Entschuldigung an, weil er deine Aufrichtigkeit kennt, weil er sieht, du verurteilst das, du hast diesen Gedanken, aber du denkst ihn nicht zu Ende, du verurteilst ihn. Ähnlich ist es mit Süchten und Abhängigkeiten. Wenn ein Alki Christ wird, dann ist er nicht am nächsten Tag trocken. Also es gibt tolle Geschichten, hat es bestimmt auch schon gegeben, aber im Allgemeinen ist es nicht so. Wenn ein Alkoholiker Christ wird, dann ist er am nächsten Tag in aller Regel auch ein Alkoholiker. Das Gleiche gilt für Alkohol, für Nikotinsucht, für Medikamentensucht, für Spielsucht und was es sonst an pathologischen Abhängigkeiten gibt. In aller Regel ist es nicht so, dass ein Mensch, der sein Leben Jesus übergibt, mit einmal von diesen ganzen Sachen frei ist. Das ist einfach nicht so. Und ich glaube ja, dass es solche Geschichten gibt, aber es ist nicht so. Denn diese Verzweiflung, diese Geschichten gibt es auch, die solche armen Menschen in den Suizid getrieben haben. Und wenn du mit sowas Probleme hast, dann kann ich dir nur zusprechen. Bitte Gott um Hilfe. Gott sieht dein Herz. Gott sieht deine Not. Gott beurteilt dich nach deinen Gedanken. Und wenn du aufrichtig frei werden willst, dann musst du dir null Vorwürfe machen, wenn das nicht sofort klappt. Dann musst du dir null Vorwürfe machen, wenn das mit der Befreiung nicht klappt. Gott klagt dich deswegen nicht an. Gott klagt dich deswegen nicht an. Gott möchte, dass du trotzdem als sein Kind glücklich bist. Auch mit dieser Einschränkung, dass du trotzdem glücklich bist. Warum erzähle ich das? Ich bin das authentische Beispiel dafür. Ich habe von meinem 14. Geburtstag an geraucht. Und zwar ordentlich geraucht. Und ich habe bestimmt 25 Mal versucht aufzuhören, weil ich das scheiße fand, auf Deutsch gesagt. Ich fand es echt, ich sage es nicht normal, blöd. Vor circa 20 Jahren habe ich erkannt, dass es nicht gut war für mich. Ich war nikotinsüchtig. Von morgens bis abends. Und wenn ich nachts aufwachte, auch. Ich habe geraucht. Ich habe alles versucht, davon frei zu werden. Da gibt es die tollsten Sachen. Das klappte mal 2 Monate, mal eine Woche. Ich war immer wieder rückfällig. Ich habe das nicht geschafft. Ich habe 10 Jahre lang, das ist nicht übertrieben, 10 Jahre lang jeden Tag dafür gebetet. Also jetzt nicht stundenlang um Knie und so. Habe einfach jeden Tag mindestens einmal zu Gott gebetet. Du weißt ja, ich möchte gerne damit aufhören. Bitte hilf du mir dabei. Bitte hilf du mir dabei. 10 Jahre lang. Das sind 3650 Tage, glaube ich. War ich in der Zeit permanent unglücklich? Nein, das war ich nicht. Ich hatte erkannt, dass es eine Sucht war. Ich hatte erkannt, dass ich davon frei werden wollte. Ich hatte den Wunsch. Aber ich habe irgendwann, also ich möchte nicht, dass ich falsch verstanden wäre. Ich möchte jetzt nicht generell sagen, Rauchen ist Mist. Das muss jeder selbst wissen. Es geht hier einzig und allein um die pathologische Abhängigkeit, um die Sucht, mit der ich damals befallen war. Und wie Gott mir da geholfen hat. Und nein, ich war nicht permanent unglücklich. Ich habe dann irgendwann, war mir klar, dass Gott mein Herz sieht. Und dass er sehr wohl sieht, dass ich damit aufhören wollte und dass ich frei werden wollte. Aber sogar das sage ich ganz vorsichtig, aber Gottes Zeitplan war anders. Ich habe das irgendwann akzeptiert. Ich habe es nicht geschafft. Ich habe es akzeptiert. Ich habe akzeptiert, Gottes Zeitplan war anders. Gott hat mein Herz gesehen, ich wollte aufhören. Ich meine, es gibt Christen, die sagen dann in Brust und der Überzeugung, wenn ein Christ frei werden will, dann wird er auch frei. Ja, kann ich nicht ganz unterstreichen. Ich wollte frei werden, es hat nicht geklappt. Wenn ein Christ frei wird, dann wird er frei. Gut, bei mir hat es nicht geklappt. Und wenn du das nicht aus eigenen Kräften schaffst, wenn du irgend sowas hast, dann sei geduldig. Ich weiß, dass das eine ganz steile These ist, was ich jetzt sage, aber vielleicht sagt Gott, einen Moment noch, ich bin noch nicht so weit mit dir. Ich habe noch was mit dir vor. Ich weiß, dass die Gefahr besteht, dass er jetzt, das jetzt als ein Weiter so auszulegen. Nee, darum geht es gar nicht. Es geht einfach darum, nicht als todunglücklicher Christ durchs Leben zu laufen, wenn es nicht sofort funktioniert. Wenn es nicht sofort funktioniert. Gott sieht dein Herz. Gott sieht dein Herz und er weiß, du möchtest frei werden. Vielleicht bist du auch mit deiner sexuellen Orientierung unglücklich. Vielleicht denkst du, ich würde ja gern dem Schöpfungsgedanken von Mann und Frau entsprechen, aber ich empfinde anders. Vielleicht quälst du dich damit. Auch hier gilt, wenn ein Mensch sich zu Jesus bekennt, gibt es nicht zwangsläufig immer eine Veränderung. Das soll es auch wohl mal gegeben haben. Es gibt alles irgendwo mal, aber es ist nicht zwangsläufig so, dass sich was verändert. Und auch hier gilt, Gott sieht das Herz. Er weiß, wie du denkst, er weiß, wie du empfindest. Und als sein Kind liebt er dich uneingeschränkt, ungeachtet deiner Orientierung. Gott möchte nicht, dass wir als seine Kinder traurig durch die Gegend laufen. Und ich denke immer an die Geschichte von Paulus, wenn ich an so ein Thema denke. In 2. Korinther 12, 7 schreibt der Apostel Paulus, der große Evangelist, ja, ich habe außerordentliche Offenbarungen gehabt. Also Paulus hatte zu Lebzeiten irgendwo Jesus gesehen. Er sagte, wir wären am 7. Himmel gewesen und so. Er hatte also was unheimlich Tolles erlebt, auf jeden Fall mit Gott, worauf er stolz sein konnte. Das meint er damit. Damit ich mir darauf nichts einbilde, hat Gott mir einen Dorn im Fleisch gedrückt. Ein Engel Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Da sagt er, dreimal habe ich den Herrn angefleht, mich davon zu befreien. Doch er sagt zu mir, meine Gnade muss dir genügen, denn meine Kraft ist gerade in den Schwachen mächtig. Jetzt bin ich stolz auf meine Schwachheit, weil so die Kraft von Christus auf mir ruht. Diese Geschichte hat mir damals geholfen, als ich mit dem Rauchen aufhören wollte. Da habe ich gedacht, ja, Paulus hat dreimal gebetet und dann wissen wir nicht, ob er weiter dafür gebetet hat. Das steht nicht in der Bibel. Das steht nur, nach dem dritten Mal hat Gott zu ihm gesagt, lass mal gut sein, ich nehme dir das jetzt nicht weg. Ich habe nicht nach dreimal aufgehört. Wie gesagt, ich habe 3000 Mal oder was. Und ich bin ja auch nicht Paulus. Und Gott hat damals zu mir gesagt, sei mal nicht so ungeduldig. Sei mal nicht so ungeduldig. Und da habe ich tatsächlich auch Geduld gelernt. Gott sieht in das Herz. Deswegen ist auch diese Aufforderung, die man schon mal hört, man soll sich nicht vor Gott verstecken, nicht vor Gott weglaufen, nicht vor Gott verstecken. Das ist Quatsch, man kann sich nicht vor Gott verstecken. Gott sieht jeden von uns, Gott sieht jeden Menschen und Gott guckt auch in jedes Herz ein. Also das kann man sehr schnell den Leuten ausreden, dass sie sich vor Gott verstecken können. Abschließend möchte ich sagen, dass ich natürlich nicht meine, dass man mit Beten und Geduld alle Probleme und Nöte lösen kann. Natürlich gibt es in allen Bereichen auch kompetente Möglichkeiten, sich Rat zu holen, sich Seelsorge zu holen, zum Arzt zu gehen, zum Psychiater zu gehen, egal worum es geht. Ich höre nicht zu den Menschen, die sagen, du brauchst das alles nicht, du musst nur beten, du musst nur Geduld haben. Nein, natürlich, und das ist eine Güte Gottes, dass wir natürlich viele, viele kompetente Menschen um uns herum haben, die viel gelernt haben, die viel studiert haben und in diesen verschiedenen Bereichen auch helfen können. Aber als Christen sollten wir das immer mit Gebet und Geduld begleiten. Zu Nathanael hat Jesus gesagt, das ist ein wahrer Israelit, ein Mann ohne Falschheit. Mir geht es heute darum, zu ermutigen, nicht zu verzweifeln in Umständen. Zu ermutigen, warum? Weil Gott in dein Herz hineinsieht. Und weil er sieht, wenn wir aufrichtig Hilfe wünschen, dann sieht er, wenn er sieht, dass wir es ernst meinen, dann verurteilt er uns auch nicht. Für uns gilt, was in Kolosser 1,21 steht, da schreibt Paulus, das gilt auch für euch. Früher, also das ist jetzt an Christen gerichtet. Früher wart ihr Christen, in fremde und feindliche Gedanken mit bösen Taten verstrickt. Doch nun hat Gott euch mit sich ausgesöhnt, und zwar durch den Tod, den Jesus in seinem Körper auf sich nahm. So könnt ihr heilig und makellos vor ihn treten und niemand kann euch anklagen. Wir können heilig und makellos vor Gott treten. Das müssen wir mal vorstellen. Bei unserer Gedankenwelt, bei diesem komplexen Müll, der da in unserem Kopf vorgeht, heilig und makellos vor Gott auftreten. Warum? Weil Jesus für uns eingetreten ist. Niemand kann uns anklagen, schreibt Paulus. Das ist das Stärkste überhaupt, dass in unserer Beziehung zu Gott, Gott uns sozusagen durch Jesus sieht, in Jesus sieht, der am Kreuz von Golgatha sein Leben für uns gegeben hat. Amen.